Kennst du das auch? Dass es so Orte gibt, Dinge, Personen oder auch gegeben hat in der Vergangenheit, wo du unbedingt hin wolltest. Unbedingt hin wolltest. Ich erinnere mich noch, als ich irgendwann, ich bin in Süddeutschland geboren, im schönen Bad Mergentheim, Taubertal. Und ich hatte einen Freund, der hat ein Dorf weitergelebt und der hatte damals ein Nintendo. Nicht Super Nintendo, nicht Nintendo 64 und weil es alles später noch gegeben hat. Nein, der erste, einzig wahre, viereckige Nintendo. Wer kennt den? Wer hat Fußball gespielt mit diesen viereckigen Figuren, oder? Und wer konnte den Fallrückzieher dort? Ich sag's dir, wir hatten sowas nicht. Aber ich hatte diesen Freund, der hieß, glaube ich, ich weiß es immer noch, Jan Köster oder so. Also bitte ruf dich nicht an oder sowas in der Art. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber er hatte diesen Nintendo. Und aus diesem Grund, nicht nur deswegen, ich mochte ihn auch, aber ich wollte immer dorthin. Wann immer es ging, wollte ich mit ihm spielen, weil ich wollte so gerne an dieser Konsole zocken. Ich wollte es einfach immer, immer, immer wieder machen. Und da gab es so andere Dinge. Es gab einen Ort in meinem Dorf, wo ich immer hin wollte, der mich magisch angezogen hat. Und wann immer ich zu Hause weg konnte und raus konnte, habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin dorthin gefahren. Das war der Fußballplatz. Und dort hast du mich gesehen und ich habe so lange da mit meinem eigenen Ball gespielt und Freistöße geübt und Dribbling geübt, bis irgendwer aufgetaucht ist, mit dem ich spielen konnte. Ja? Das war meine Erwartung. Hoffentlich kommt irgendwer und wir kriegen irgendwas hin. Und das war immer der Hammer. Das war immer der Hammer. Mein Vater hat mir erzählt, dass er so, der ist in den 50ern geboren, dass es dann ein Kino gab in der Stadt, wo sie gewohnt haben. Und er sagte, sie als kleine Jungs, sie wollten immer in dieses Kino, wo die Disney-Filme, die dann damals, diese ganz alten, die frisch rausgekommen waren, die wollten sie immer gucken, ja. Und dann haben sie davor gestanden und irgendwie traurig ausgesehen, bis sie irgendwer da reingelassen hat, bis irgendwer Erbarmen hatte und ihnen das bezahlt hatte. Oder manchmal auch, wenn wenig los war, dann hat da irgendwie der Chef da gesagt, na komm, los, rein mit euch. Und dann, ja. Wir waren jetzt unter der Woche in Wien. In Wien gibt es ja viele Dinge, die man sich gerne anschauen möchte. Ich habe meine Frau auch gezwungen, wir hatten nur einen halben Tag, wo wir uns die Innenstadt anschauen konnten, weil wir waren ja nicht zum Urlaub da, sondern wegen dem anderen Treffen. Und ich habe gesagt, okay Schatzi, lass uns jetzt in diese Stadt reinlaufen und ich habe meine Liste, das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen. Zwei Stunden, 16.000 Schritte und ich habe Fotos gemacht von allem, was ich sehen wollte. Ich liebe es. Ich mag einfach Kultur anschauen. Ich mag alte Gebäude. Ich habe mir erstmal die Fotos gemacht, dachte, zu Hause lese ich mir alles nochmal durch. Ja. Welcher König wann da was gemacht hat und was da noch so alles los war. Aber ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Und wir sind unter anderem auch im Café Sacher vorbeigekommen. Café und Hotel Sacher, oder? Viele von uns kennen wenigstens die Sacher-Torte, auch wenn du sonst kulinarisch nicht gebildet bist, hast du vielleicht schon mal gehört. Und da war echt eine Schlange davor von Leuten, die da gewartet haben, reinzukommen. Und ich dachte mir so, nee, das mache ich nicht. Ja, also ich habe zu lange in Süddeutschland gelebt. Wir zahlen keine 15 Euro für ein überteuertes Stück Torte, damit wir sagen können, wir waren im Café Sacher. Nein, weiter. Keine Pause. Aber manche Leute, oder, tun alles, warten so lange, bis sie da endlich rein können für ihr Stück Sachertorte. Und ich habe dann noch mit einem Kumpel hin und her geschrieben, der hatte das Bild, das ich gemacht habe, vom Café Sacher gesehen. Und hat er mich angeschrieben und sagte, bist du reingegangen? Und ich sage, nein, war mir zu teuer. Sagte er, ja, geh bloß nicht rein, schmeckt nicht mal die Sachertorte. Ich war drin, wir hatten extra reserviert, war einfach nur trocken. Also mach es nicht, mach es nicht. Aber es gibt so Orte, wo Menschen hinwollen, aus irgendwelchen Gründen. Wir haben auch das Sissi-Museum gesehen in Wien. Ich glaube, manche würden einfach da hingehen wollen. Ja, Sissi und Franz. Aber wisst ihr, dass Jesus selbst so ein Ort war, wo Menschen unbedingt hinwollten? Wisst ihr, dass jeder Platz, an dem Jesus sich aufgehalten hat, nach kurzer Zeit von Scharen von Menschen belagert war, weil irgendetwas mit diesem Jesus besonders war, weil irgendetwas in diesem Jesus war und aus diesem Jesus hervorgekommen ist, was die Menschen unbedingt berühren wollten. Und ihr Lieben, das ist unsere Situation heute Morgen in diesem Gottesdienst. Jesus ist da. Er hat gesagt, und jeder, der schon lange in der Kirche unterwegs ist, kennt diesen Bibelvers, ja, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, wo Jesus das Programm ist, da bin ich mitten unter ihnen. Wir haben etwas zu erwarten. Ich bin so froh, dass du heute da bist. Es sollte eigentlich keinen anderen Ort geben, an dem du lieber sein willst, als Sonntagmorgens hier, weil wir wissen, dass Jesus da ist. Amen. Und wir lesen Markus 2, die ersten 12 Verse. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kamen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen, wörtlich ausgegraben hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, jetzt habt ihr mal eine neue Definition von Glauben. Glaube gräbt, Glaube bricht auf, Glaube lässt nicht locker. Als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was überlegen die wohl? Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben, außer einem Gott, eigentlich besser übersetzt dem einen Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Und wir alle haben eine Ahnung davon, was wohl leichter sein mag. Also sagen kannst du beides relativ leicht, aber dass beides wirklich passiert, wow. Ich sage dir, erstmal Vers 10, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde, also jetzt, Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf, weil es so eine Matte war, und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und er ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals ist so etwas oder niemals haben wir so etwas gesehen. Die Predigt lautet heute Morgen: Durch Einbruch zum Durchbruch. Ich habe diesen Titel geklaut, aber derjenige, von dem ich ihn geklaut habe, der hat mir verboten zu sagen, dass es von ihm ist. Er hat gesagt, du darfst es benutzen, aber nenn meinen Namen nicht. Okay, habe ich gesagt, das ist ein Deal, machen wir so. Durch Einbruch zum Durchbruch. Und ich will mit einem Gedanken starten. Ich will nämlich über drei Dinge reden: über Attraktion, über Aktion und über Adoption. Attraktion, Aktion, Adoption. Das erste, über das ich sprechen möchte, ist die Attraktion. Und die Attraktion in der Geschichte ist nicht dieses wunderbar eingerichtete Haus in Kapernaum, wo Jesus sich aufhält. Die Attraktion ist nicht die Menschenmenge. Die Attraktion ist nicht mal die Kraft, die dort sichtbar wird, die Kraft Gottes. Die Attraktion ist einzig und allein Jesus selbst. Wegen Jesus selbst waren die Menschen da. Attraktion, das bedeutet, in Jesus bricht der Himmel herein. Bevor Glaube irgendwas aufbrechen kann, muss der Himmel erstmal hereinbrechen. Und in Jesus bricht der Himmel herein in unsere Welt. In Jesus kommt etwas aus einer ganz anderen Welt in diese Welt. In Jesus kommt Licht in Dunkelheit, kommt Kraft in Kraftlosigkeit, kommt Schönheit in Dinge, die verschimmelt und verdorben sind. Jesus ist der Einzige, der nicht betroffen war von all dem Dreck dieser Welt, von Sünde, von Vorurteilen, von schrägen Prägungen, von bösen Gedanken, von irgendwelchen Verbrechen, die ihm angetan worden wären oder die er verübt hätte. Jesus ist der eine Reine, der aus dem Himmel in die Erde hineinbricht. Und das ist eine Attraktion. Immer wenn das passiert, ist das eine Attraktion. Vielleicht hast du dich heute Morgen gefragt: Habe ich Lust auf den Gottesdienst? Ich weiß, das stellst du dir ja nicht, diese Frage, aber könnte ja sein. Vielleicht hast du dir auf der anderen Seite gefragt, Mensch, warum sollte ich meine Freunde und Verwandten zu unserem Gottesdienst einladen? Vielleicht hast du dich hin und wieder schon mal gefragt, sag mal, sind Kirche und Glauben für diese Welt überhaupt noch relevant? Vielleicht fragen wir uns das manchmal als Kirche, was müssen wir denn eigentlich tun, um Menschen von heute anzusprechen? Und lass mich dir eins sagen, wenn wir diese Fragen stellen, dann treffen wahrscheinlich zwei Wahrheiten für uns zu. Entweder wir haben Jesus verloren oder wir haben nur noch einen gezähmten Jesus. Entweder ein Jesus, der nur redet, aber nichts tut, oder ein Jesus, von dem wir uns nur etwas erwarten, was uns berührt und was etwas mit uns macht, was uns positiv draufbringt, schöne Gefühle, irgendwie so ein Add-on zu unserem Leben ist, aber sagen darf er nichts, was ihm wichtig ist. Und soll ich euch was sagen? Die Sache mit diesem Jesus ist, dass es diesen Jesus nicht gibt. Deswegen, wenn du sagst, wir haben Jesus verloren und wenn du sagst, ich brauche so einen gezähmten Jesus, den ich so ein bisschen unter Kontrolle halten kann in meinem Leben, ja, den ich so in manche Bereiche reinlasse, manche Dinge, Herausforderungen, da bete ich dann schon auch mal oder da suche ich ihn auch oder wie auch immer und bestimmte Bestandteile meines Lebens, die stelle ich ihm auch zur Verfügung, aber ansonsten gibt es auch Dinge, die sind nur für mich. Und wenn du zu so einem Jesus betest, betest du zu gar keinem Jesus, denn diesen Jesus gibt es überhaupt nicht. Ich habe einen jungen Leiter diese Woche gecoacht, mit ihm zusammen gesessen oder besser gesagt gestanden. Und wir haben darüber geredet, dass die Person möchte eigentlich eine Gebetserhörung, möchte eigentlich wissen, was hat Gott mit meinem Leben vor? Und dann habe ich die Person gefragt, habe gesagt, sag mal, hast du denn schon einmal gebetet, Jesus, hier ist mein Leben, tu damit, egal was du möchtest. Ich gebe dir alles, 100%. Egal welchen Plan du für mich hast, ich sage dazu ja. Und dann sagt er, ich glaube, das will ich gar nicht. Und dann sage ich, okay, aber dann hör auch auf zu beten, Jesus, zeig mir meine Zukunft. Zeig mir, was du mit mir vorhast. Hör auf, das zu beten. Weil wenn du zu einem Jesus betest, von dem du nur etwas haben möchtest, was du dir so vorstellst, aber dem du dich nicht schenken möchtest, weil er sich dir zuerst geschenkt hat, dann betest du zu einem Jesus, der gar nicht existiert. Jesus lässt sich gar nicht darauf ein, nur etwas von dir zu bekommen oder nur etwas dir zu schenken. Er möchte sich dir komplett schenken und er möchte dich komplett haben. Also wenn wir uns vielleicht auch manchmal fragen, warum ist weniger Attraktion in unserem Leben, in unserem Glauben, in unseren Kirchen, dann vielleicht deswegen, weil wir nicht mehr den echten Jesus in unserer Mitte haben. Aber wir wollen hier den echten Jesus. Amen. Ich habe das immer wieder gebetet und ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, dass das bedeutet, dass ich vielleicht nicht für immer in meinem Haus wohnen bleibe. Ich weiß, dass das bedeutet, dass ich vielleicht nicht immer in Braunschweig bleibe. Ich weiß, dass das bedeutet, dass ich ganz oft Dinge tue, die ich gar nicht so bequem finde. Aber im Nachhinein mich dann begeistern, weil ich denke, wow, dass Gott das mit mir tun kann, hätte ich gar nicht gedacht. Aber diesen Jesus will ich, weil nur dieser Jesus kann Hoffnung dieser Welt geben. Nur dieser Jesus kann in das Chaos dieser Welt hineinspringen und etwas verändern. Nur dieser Jesus wird Kirchen aufbauen, an denen Menschen Interesse haben, wo Menschen in Scharen hinströmen. Und ihr Lieben, Jesus ist immer noch relevant. Jesus ist immer noch kraftvoll. Jesus will immer noch wirken. Die Frage ist, wollen wir Jesus? Amen, ich will ihn. Ich will ihn. Kirchen ohne den echten Jesus sind nur Gebäude und Einfamilienhäuser mit dem echten Jesus sind in Wirklichkeit Kathedralen. Und ich glaube, Jesus findet die viel attraktiver, diese Einfamilienhäuser, die mit ihm gefüllt sind, als die schönsten Dome und Kathedralen auf der ganzen Welt. So, wir sehen, Jesus Er kommt wieder nach Kapernaum, da wohnte er zu dieser Zeit. Und es hatte sich nur rumgesprochen, Jesus ist wieder da. Und diese Nachricht, sie hat sich erstmal rasend schnell verbreitet. Dann wurde das Haus gestürmt, in dem er sich aufhielt. Dann war innen alles voll. Und dann heißt es irgendwann, selbst vor der Tür, also alles außen herum um dieses Haus, war umgeben und gestürmt von Menschenmassen. Das ist die Wirkung, die der echte Jesus hat auf Menschen. Ich lese da ein paar Bibelverse so außen herum um diese Geschichte. Zum Beispiel Markus 1, Vers 22. Da heißt es ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Mit anderen Worten, einer, der nicht nur redet, sondern der auch durch dessen Worte etwas geschieht, dessen Worte Menschenleben verändern. Dann Markus 1, 32 bis 34, nur 10 Verse später heißt es, als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, da wollte keiner schlafen, da wollte keiner irgendwie Tatort schauen oder irgendwas, nein, sie brachten alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt und er heilte viele an mancherlei Krankheiten, an vielen Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Hier trifft unsichtbare Welt auf unsichtbare Welt. Hier will ich nur kurz innehalten. Jesus war derjenige, wo Menschen glaubten, dass sie mit all ihren Nöten zu ihm kommen können, dass ihm keine Grenzen gesetzt sind. Weder wenn es um körperliche Dinge ging, noch wenn es um Mächte der geistlichen Welt ging. Und ich habe heute jetzt nicht die Zeit, um Argumente dafür darzulegen, dass ich sehr wohl auch rational sehe, dass wir wirklich eine irrationale Finsternis in dieser Welt haben. Eine Finsternis, die nicht nur Menschen gemacht ist. Eine Finsternis, die du nicht nur erklären kannst mit dem, was irgendwo aus Menschen hervorgeht, sondern eine Finsternis, die irgendwo von außen den Menschen überfällt, ihn buchstäblich zu einer Bestie macht, zu Menschen macht, die Völkermorde verüben. Wir müssen nur schauen von diesem, ja, es war kein Angriff, von diesem versuchten Völkermord der Hamas in Israel. Das ist etwas unsäglich Böses, was dort passiert ist. Ich werde jetzt nicht mehr Zeit nehmen, um ein paar Dinge zu beschreiben, die dort passiert sind. Aber ihr Lieben, das ist nicht einfach nur etwas Menschliches, das ist etwas Teuflisches. Und auch in diese Dinge muss Jesus hinein. Der kann nur er Dinge verändern. Und heute Morgen, als ich noch mal gebetet habe, da habe ich gespürt, dass Jesus sagt, dass Menschen da sein werden. Vielleicht ist es auch nur eine Person, die so Stimmen in ihrem Kopf in ihrem Leben haben, die dir immer wieder sagen, wie dreckig du bist, wie wertlos du bist, wie verloren du bist, wie ungeliebt du bist und die einfach über viele Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre erleben, dass diese Stimmen nicht weggehen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Moment, wo auch etwas Dunkles sichtbar wird, was größer ist als etwas Menschliches. Und ich möchte ganz kurz beten, wenn dich das betrifft, dann darfst du kurz an deinem Platz einfach dein Herz aufmachen. Und ich bete im Namen Jesus, dass diese Stimmen schweigen. Im Namen Jesus, hört auf, diese Menschen zu quälen. Und ich bekenne den Namen Jesus und die Kraft von Jesus über dem Leben dieser Menschen. Amen. Wir merken, es war attraktiv. Wir sehen dann noch in Lukas 5, Vers 17 etwas ganz Spannendes. Da wird die Geschichte auch nochmal erzählt, die wir jetzt gerade bei Markus gelesen haben. Und da kommt noch eine etwas andere Perspektive rein. Lukas schaut nämlich immer auf die Kraft, auf den Heiligen Geist in den Dingen, die Jesus betreffen. Und hier lesen wir, und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes da saßen, die gekommen waren aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Das ist schon eine steile Aussage. Da muss Kraft da sein, damit Jesus heilen kann? Ja, wie jetzt? Ist Jesus Gottes Sohn oder nicht? Ich habe das schon mal erklärt, aber ich sage es hier nochmal. Jesus, als er Mensch wurde, er hat auf seine göttliche Allmacht verzichtet. Also diese Allmacht ist die Macht, mit der du souverän über alle Dinge verfügen kannst. Das ist nur Gott. Diese Macht hat nur Gott. Er spricht ein Wort und es geschieht. Alle Dinge sind ihm untertan. Alle Dinge werden von ihm beherrscht. Auf diese Allmacht hat er als Mensch verzichtet. Aber wonach er mit beiden Händen immer wieder gegriffen hat, ist seine Vollmacht. Nämlich, dass er sich abhängig gemacht hat von der Kraft des Heiligen Geistes, die sein Vater ihm immer wieder gegeben hat. Und aus dieser Kraft heraus hat er Menschen gedient, Menschen befreit, Menschen geheilt. Aus dieser Kraft heraus hat er auch gepredigt. Und das sehen wir hier. Und es ist so spannend. Einerseits konnte Jesus etwas tun, weil diese Kraft da war. Aber andererseits war diese Kraft nur da, weil Jesus da war. Weil Jesus eigentlich das Wort Gottes ist. Jesus ist das, was Gott den Menschen zu sagen hat. Das, was der Kern seiner Botschaft ist. Hey, ich habe euch einen König gegeben. Ich habe euch jemanden gegeben, der all das tun kann, was ihr nicht tun könnt. Ich habe euch jemanden gegeben, der all die Verheißungen und Sehnsüchte erfüllen kann, die all die menschlichen Herrscher, all die Helden der menschlichen Geschichte nicht erfüllen können. Ich habe euch einen Retter gegeben, einen, der anders ist als alle anderen. Und wo dieser Jesus ist, da ist immer auch die Kraft Gottes. Heute wieder souverän durch seinen Willen, weil Jesus längst wieder aufgestiegen ist zu der Allmacht, die er hatte, bevor er auf die Erde gekommen ist. Aber hier sehen wir Vollmacht. Dieselbe Vollmacht übrigens, die uns als Kirche, uns als Gläubige verheißen ist, dass wir sie haben dürfen. Und wir müssen uns und dürfen uns dessen bewusst sein. Jesus ist da. Also Jesus ist die größte Attraktion dieses Universums. Und ich glaube, die Menschen um uns herum, sie sehnen sich nach Kirchen, die genau davon überzeugt sind und die einem ungezähmten Jesus dienen. Ich glaube, Jesus, er möchte unseren Glauben in Schwingung versetzen. Jesus bringt Kraft mit. Das ist für mich auch nochmal so wichtig. Wir glauben nicht an einen Gott, der nur eine Kraft ist. Wenn Lukas hier von Kraft spricht, meint er immer die Kraft, die eine Person verströmt, der Heilige Geist. Und das ist mir ein wichtiger Gedanke. Wir glauben nicht an irgendeine kosmische Kraft, die in allen Dingen innewohnt, alles so durchwaltet, wie die Philosophen gesagt haben oder irgendwas in der Richtung. Sondern wir glauben an eine Person, von deren Schritten auf dieser Welt Kraft ausgeht. Ich habe da mal wirklich so ein inneres Bild bekommen, während ich gebetet habe. Ich sah Menschen wie in einem Gottesdienst so zusammen, die Gott angebetet haben und dann wie so Kraftvibrationen und wie so starke Winde in diesem Raum, in diesem Saal. Und dann dachte ich mir so, Herr, was ist das jetzt? Ist dann der Heilige Geist doch nur so ein Wind, doch nur so eine kosmische Urkraft oder wie? Und dann hörte ich so Gottes Stimme in meinen Gedanken, nein, schau genauer hin. Und plötzlich wurde dann eine Person sichtbar, eine gewaltige Erscheinung, die sich mitten in diesem Gottesdienstsaal bewegt hat. Es war Jesus selbst. Und ich merke, dass diese Kraft, diese Winde sind von seiner Person, von seinen Schritten ausgegangen. Kennst du den ersten Teil von Jurassic Park? Alter Film mittlerweile schon, also Jurassic Park mit diesen Dinosauriern. Ich weiß, manche von uns lieben diese Dinosauriergeschichten. Und naja, da ist ja irgendwie, man hat irgendwie Dinosaurier zum Leben erweckt und da gibt es diesen Vergnügungspark, wo man die jetzt anschauen kann. Und als dann so Wissenschaftler darin unterwegs sind, streiken nachts die Autos oder irgendwas geht kaputt und sie bleiben in diesem Park und irgendwann sitzen sie in einem von diesen Autos, womit man durch diesen Park fährt und da ist so ein Glas Wasser, ne? Und dann kommt irgendwann die Stimme, weil der T-Rex jetzt auf dem Weg ist, ne? Und da hast du dieses Boom, Boom, Boom und das Wasser im Glas bewegt sich so. Und ich finde das aber ein gutes Bild. Kraft ist da, weil eine Person da ist. Kraft ist da, weil Jesus da ist. Attraktion, durch Jesus bricht der Himmel herein. Der zweite Punkt, Aktion, ist Glaube bricht ein. Denn das ist, was wir jetzt hier gleich sehen, oder? Und das finde ich so spannend. Wir haben jetzt immer wieder gesagt, wir wollen über Glauben reden. Wir haben letzte Woche über diese kanaanäische Frau, diese ausländische Frau geredet, die Jesus aufgelauert hat irgendwo draußen und die dann nicht mehr von ihm abgelassen hat. Egal, was Jesus nicht gesagt hat oder gesagt hat, sie blieb an ihm dran. Sie hat immer wieder gerufen, Jesus, Jesus, hilf mir und egal, was Jesus tat und egal, wie sehr er sie ignoriert hat, sie blieb einfach dran, bis er irgendwann sie anlächelt und sagte, hey, dein Glaube ist groß. Das gefällt mir. Hier hast du dein Wunder. Hier hast du dein Wunder. Und hier sehen wir das auch wieder. Wir sehen schon wieder Menschen, die nicht nur von Jesus gehört haben, sondern Menschen, die sämtliche Hindernisse überwinden, die es zu überwinden gibt. Da sind Menschen, die sagen, wir haben einen Freund. Und unser Freund, der ist gelähmt. Und wir wünschen uns so sehr, dass ihm geholfen wird. Und wir sind bereit, alles zu tun, was dafür nötig ist. Und sie hören dann, dass Jesus wieder in ihrer Heimatstadt ist. Oder kamen sie aus dem Nachbardorf oder von ganz weit weg? Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie mitgekriegt, Jesus ist da. Und sie machen sich einen Plan und sie sagen sich, okay, unser Freund, der läuft nirgendwo hin, aber wir können ihn immer noch tragen. Ich sehne mich nach einer Kirche. Wir wollen so eine Kirche sein, oder? Wir wollen Menschen nicht abhalten vom Glauben. Wir wollen nicht diejenigen sein, die um das Haus herum im Weg stehen, dass die Leute nicht zu uns kommen können, nicht zu Jesus kommen können, nicht zu dieser Kraft kommen können, die in ihm steckt. Wir wollen nicht im Weg rumstehen, auch nicht durch unsere religiösen und frommen Gefühle, dass wir alles irgendwie so nur hinterfragen und sagen, na, darf Jesus eigentlich das alles machen und müsste man nicht irgendwie ganz anders mit Dingen umgehen, so wie die Pharisäer, Schriftgelehrten das gemacht haben. Nein, wir wollen eine Kirche sein, die Leute zu Jesus trägt. Amen. Amen. Wir wollen dafür alles in Bewegung setzen, buchstäblich Himmel und Hölle. Die Kraft des Himmels wollen wir anzapfen und die Hölle wollen wir erschüttern. Weil Jesus da ist. Und sie hatten von Jesus gehört, es hatte sich rumgesprochen. Und sie wussten, das ist die Chance für unseren Freund. Hier kann wirklich ein Durchbruch passieren. Und dann kommen sie dahin, haben ihren Kumpel auf ihrer Matte, das war so eine bisschen stabilere Isomatte, irgendwie ein paar Schnüre dran befestigt und sie tragen ihn zu viert da durch die Gegend. Und sie kommen da auf das Haus zu und um das Haus herum sehen sie schon alles voll. Und du würdest jetzt denken, meine Güte, Leute sind doch wohl sensibel für Menschen, denen es schlecht geht. Leute sind doch wohl sensibel für jemanden, der nicht laufen kann. Also bitte, in Deutschland, ne, da würden wir doch Platz machen und sagen, jawohl, klar, lasst sie durch, oder? Aber denen scheint das alles völlig egal zu sein. Da ist jemand, der offensichtlich eine große Not hat und sie sagen, nein, danke, du kommst hier nicht durch. Ihr kommt hier nicht durch. Wir waren zuerst da. Wir wollen unseren Jesus für uns. Oh, wir wollen dieses Haus für uns. Wir wollen Party mit unserem Jesus ganz alleine. Nein, auch so eine Kirche wollen wir nicht sein. Wir sind eine Kirche, die Platz macht, damit noch mehr Menschen dazukommen können. Amen. Und wenn es sein muss, machen wir irgendwann 2 Gottesdienste, 3 Gottesdienste, 5 Gottesdienste und gründen 28 Standorte. Wenn Gott uns so segnet, wir machen alles, was nötig ist. Weil wir wollen, dass Menschen diesem Jesus begegnen können. Ist das auch deine Sehnsucht? Ist das auch deine Leidenschaft? Und manche Menschen müssen getragen werden, vielleicht auch durch dein Gebet. Verstehst du, du sollst jetzt nicht in die Häuser von Menschen einbrechen, der irgendwie die einschnüren in ihrer Matratze, Knebel rein und sagen, du kommst am Sonntag mit zum Gottesdienst. So eine Gemeinde sind wir nicht, ja? Also keine Zwangstaufen, keine Zwangsbekehrungen. Dafür ist das auch viel zu gut. Das hat Jesus gar nicht nötig, ja? Er hat selber genug Attraktivität in sich, haben wir ja schon gehört. Menschen werden kommen wollen, aber du darfst schon anfangen, für sie zu beten. In diesem Sinne darfst du sie tragen. Du darfst schon anfangen, Menschen anzusprechen und sie mal einzuladen in den Gottesdienst. Du darfst anfangen, Menschen einfach deine Liebe zu zeigen, die Liebe, die Gott für sie hat. Du darfst anfangen, wenn sich eine Gelegenheit bietet, für Menschen zu beten. Weil wo du bist, da ist auch schon ein Haus, wo Jesus drin ist. Amen. Okay, und nachdem sie also keinen Platz im Haus finden, steigen sie als nächstes auf das Haus. Also irgendwie, da haben sie sich durchgerockt, finden diese Außentreppe und sie steigen auf das Dach. Und an der Stelle ist das ganz wichtig, dass du weißt, wie so ein Haus damals beschaffen war. Das war so eigentlich ein Bungalow mit einem großen Zimmer, wo sich das ganze Leben abgespielt hat. Und es gab eben eine Außentreppe neben der Tür und vielleicht gab es auch noch ein, zwei Fenster, ich weiß es nicht, wo du eben auf das Hausdach steigen konntest. Dieses Flachdach war eigentlich eine Mischung aus Balken, jeder Menge Zweigen, vielleicht manchmal sogar Laub, vermischt mit einer dicken Lehmschicht. Und das Ganze hat man mit dicken Steinen festgeklopft. Also das waren so die antiken Rüttelplatten, die man hatte, ja. Hat man alles stabil gemacht. Das ist schon eine ziemlich massive Decke gewesen. Ja? Das hieß nicht einfach nur, also ich habe mal schon bei mir Dachfenster eingebaut und das ist ja kein Problem, ehrlich gesagt. Mein Haus ist schlecht isoliert, nämlich gar nicht. Und von daher, also Frau Baerbock, Herr, wir machen das, aber bis jetzt war das Geld nicht da. Aber also ich muss nur die Ziegel abnehmen und schon bin ich durch. Bei mir wäre das einfach. Aber hier war das nicht einfach. Und ich finde, das wird auch schon deutlich in dem einen Vers, in Vers 3. Da heißt es nämlich, wenn wir genau lesen, sie kommen zu ihm, nämlich zu Jesus, und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Ich habe diese Geschichte oft so gelesen, dass da einfach nur vier Leute einen Freund bringen. Aber das scheint mir gar nicht wahr zu sein. Vier waren nur die Träger. Da scheint mir ein ganzer Bautrupp angerückt zu sein. Eine ganze Gruppe von Männern, die gesagt hat, Freunde, den Laden reißen wir heute ab. Und vielleicht darf ich das an dieser Stelle mal sagen, Männer, es gibt bestimmte Dinge, die sind unsere Berufung. Es gibt bestimmte Dinge, die hat Gott in uns hineingelegt. Wir glauben tatsächlich, dass es Bedeutung hat, dass wir als Männer und als Frauen erschaffen worden sind. Und Männer können was in die Hand nehmen. Männer können sich einsetzen für Menschen. Männer beschützen andere. Menschen kümmern sich um Schwache. Männer kümmern sich um Schwache. Ich weiß, das tun Frauen irgendwo auch. Aber Männer machen das nochmal auf eine andere Art und Weise. Und Männer haben auch eine Begabung und eine Kraft, die über das hinausgeht, was Frauen haben. Ich meine damit nicht, sie sind begabter und, verstehst du, sondern ein bestimmter Aspekt, darin sind sie, glaube ich, stärker. Und besonders einfach auch diese körperlichen Dinge. Diese Dinge, sich Projekte vorzuknöpfen und plötzlich zu sagen, das wird heute erledigt. Eine Mauer einreißen, zwei Mauern bauen, einen Wald roden oder was auch immer. Brücken bauen, hey, sowas haben Männer schon immer getan. Und ich will dir mal wirklich was sagen. Jesus hat Sehnsucht nach Männern, die nicht nur zu Hause die Wände einreißen, sondern die auch im Geistlichen gesehen fürs Reich Gottes Wände einreißen. Die sagen, hier sind wir und wir setzen uns dafür ein, dass Menschen Jesus kennenlernen. Also ich glaube, es ist ein Bautrupp. Vier Leute waren die Träger und dann gab es noch, ich weiß es nicht, sieben andere oder sagen wir drei andere. Und ich stelle mir vor, die hatten sowas dabei, ja? Ein Pickel zum Beispiel. Hoffentlich steht er hier, mal gucken. Genau. Was hatten die noch dabei? Einer hat den Spaten dabei. Wahrscheinlich ein bisschen anders gebaut. Ah, müssen wir dahin legen. Okay, und dann wieder einer hatte so eine uralte Hacke dabei, wie ich sie hier habe. Die waren vorbereitet, will ich damit sagen. Ich vermute mal, die werden ein erstes Mal da gewesen sein und gemerkt haben, Mist, wir kommen nicht durch. Und dann ist die Frage, was tut der Glaube? Geht der Glaube wieder nach Hause oder sagt er, hey, ich habe Werkzeug, du hast Werkzeug. Ich kenne auch einen Kumpel, einer hat sogar einen Bagger, let's go! Let's go, da haben die ihre Engelbert-Strauß-Hosen angezogen oder sich in ihren Blaumann geschmissen oder ihre dicken Werkzeugkästen herbeigerollt, ja, das Werkzeug für jeden Zweck, was Männer so besitzen und haben sich gedacht, dieses Dach fällt heute. Wir kriegen das auf. Und dann haben die angefangen loszulegen. Eine Säge werden sie auch noch dabei gehabt haben. Wahrscheinlich keine Stiel, sondern handbetrieben. Aber das war dann, haben die angefangen, die Balken einzusägen und wie wild mit ihren Hacken und Pickeln auf dieses Dach einzutrümmern. Freunde, das war laut. Das war massiv. Irgendwann wird es angefangen haben, dass der ganze Dreck ins Wohnzimmer fällt. Und Jesus so beim Predigen dachte sich, was ist los? Was passiert hier? Und vielleicht haben außenrum die Leute schon gesagt, sag mal, spinnt ihr, kann man doch nicht machen. Noch nie was von der Bauverordnung gehört. Du hast gar keinen Bauantrag gestellt. Und wer macht das überhaupt sauber hinterher? Ja, also da werden alle möglichen Diskussionen gekommen sein. Und die sagen sich, ist uns alles egal. Wir gehen heute nicht weg, ohne unseren Freund vor Jesus gebracht zu haben. Und sie hacken und hauen. Das wird nicht in 2 Minuten erledigt gewesen sein. Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, hauen sie auf dieses Dach ein. Das war ja auch relativ groß am Ende. Du musst ja die gesamte Person da durchlassen. Und dann bringen sie ihren Freund vor Jesus. Ich wünsche mir, dass wir als Christen so sind und dass wir als Kirche so sind, als Ekklesia Braunschweig und Hannover so sind, dass wir sagen, hey, wir suchen Jesus mit aller Macht. Das fängt an im Gebet. Hier kommen jetzt ein paar praktische Challenges für unsere Leute erstmal, für unsere Familie, für die Leute, die schon dazugehören zur Kirche. Und ich meine, du kannst ab heute dazugehören, das ist gar keine Frage. Ne? Also wir sind da immer sehr, sehr offen. Wir beten am Sonntag um 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Es ist nur eine Viertelstunde, ich weiß. Aber wie wär's, wenn wir sagen, wir haben Erwartung an Jesus. Wir wollen eine Einbruchsmentalität im Gebet haben. Wir wollen Gott anflehen, wollen Jesus anflehen um sein Eingreifen hier für unsere Geschwister, für die Menschen aus unserer Stadt, für die Menschen, die ihn einfach kennenlernen müssen. Wie wäre es, wenn du kommst mit Erwartung, mit Glauben, mit Enthusiasmus, mit Leidenschaft und mit uns betest? Eine Viertelstunde. Ich rede nicht von einer Stunde. Ich rede nicht davon, dass du um 9 hier sein musst. Das gibt es ja auch alles und es ist alles auch möglich. Aber ich will einfach mal sagen, nur dieses Zeichen der Einheit, dieses Zeichen, Jesus zu setzen, Jesus, ich will rein, ich will ran an deinen Segen. Wie wäre es, wenn du dich mit einklinken möchtest? Ich weiß, du kannst nicht immer, ich weiß, du hast vielleicht Kinder und so weiter. Hey, brauchen wir jetzt nicht bei den Leuten stehen bleiben, die das alle nicht hinkriegen und nicht können. Aber was wäre mit dir, der du das sehr gut kannst? Wir waren heute schon richtig viele. Ich wünsche mir, dass wir nächste Woche gleich doppelt so viele sind. Dann die Gottesdienste. Wir spüren, ich als Pastor, wir als Team, dass Jesus da ist, dass Jesus im Haus ist. Wir spüren, dass Jesus was tut unter uns. Dass er anfängt, Dinge zu bewegen, dass seine Kraft anfängt, sichtbar zu werden. Und jetzt ist die Frage, wo sind wir? Steigen wir ein? Greifen wir danach? Sind wir unnachgiebig in unserem Glauben? Sind wir bereit, Dächer abzudecken? Sind wir bereit, nicht loszulassen? Sind wir bereit, uns Jesus zur Verfügung zu stellen? Wir haben nichts zu verlieren. Jesus ist die größte Attraktion in diesem Universum. Wir haben nichts zu verlieren. Und ich möchte uns nochmal ermutigen, dass wir diese Atmosphäre, diesen Glauben mit in diesen Gottesdienst bringen, jeden Sonntag, dass wir wirklich merken, dass das Lobpreisteam merkt, wenn hier gesungen und gespielt wird, hey, die Gemeinde ist noch viel heftiger dabei als wir. Die Gemeinde hat Sehnsucht, die Gemeinde möchte Gott begegnen. Dass wir das in Predigten merken. Menschen haben Erwartung. Menschen haben ihre Herzen wirklich offen und sagen, ich gehe heute nicht, es sei denn, ich habe etwas mitgenommen oder ich habe etwas weitergegeben an irgendwen. Du bist ja nicht nur berufen, um was zu nehmen, du bist auch berufen, um zu gehen. Das ist auch wichtig, verstehst du? Das war für diesen Gelähmten ja total wichtig, mal auf dieser Matte zu Jesus getragen zu werden. So beginnt ja für die meisten ihre Geschichte mit Jesus. Irgendwer trägt dich dahin, indem er dich ermutigt, indem er dir was vorlebt. Aber wenn du dein ganzes Leben lang auf irgendwelchen Matten zu Jesus getragen werden willst, das ist nicht sein Plan. Er sagt am Ende zu diesem Mann, steh jetzt auf, nimm selber deine Matte, trag sie nach Hause. Man könnte schon fast sagen, jetzt mach du ein Haus auf, wo die Menschen dir die Tür einrennen. Denn jetzt haben wir uns getroffen, jetzt lebe ich auch in dir. Come on, jetzt hast du was zu geben. Du brauchst nicht immer getragen sein. Du kannst gehen. Du hast eine starke Identität, eine kraftvolle Identität, die Jesus dir gegeben hat. Und dann möchte ich einen dritten Punkt ansprechen. Gott wird dieser Kirche Wachstum schenken weiterhin. Ich weiß es, weil ich innerlich einfach von Gott auch Dinge gehört habe. Die Frage ist, wo sind unsere Mitarbeiter und Leiter? Und ich will dir eins sagen, wir werden jetzt im Januar werden wir etwas starten, wo wir, sagen wir auch neue Leiter, die noch nicht so etabliert sind, zum Teil auch schon etabliert sind, die wollen wir ausbilden. Und wir wollen, dass Menschen weiter einsteigen in Kleingruppen, keine Ahnung, in Gebetsdienste, in Kinder- und Jugendarbeit, in all diese Bereiche, die unsere Gemeinde ausmachen. Und worauf wir setzen werden, kann ich euch jetzt schon sagen. Wir werden setzen auf Bereitschaft. Ich suche nicht Leute, die mir alle sagen, wie es geht. Ja? Ich suche Leute, die bereit sind, sich hinzugeben. Mir ist nicht wichtig, wie intelligent du bist, für wie gut aussehend du dich hältst, was du vorzuweisen hast in deinem Leben. Die Frage ist, kannst du dir was sagen lassen? Hast du ein Herz und eine Leidenschaft für Jesus? Hast du eine gewisse Begabung, Einfluss auf Menschen auch auszuüben? Dann komm und wir gehen den Weg, dass du mitarbeiten kannst hier in dieser Gemeinde. Und wir sagen es einfach mal so, bereit vor gescheit. Es gibt so viele Leute, die sind so gescheit, aber sie bringen sich nie ein. Bereit vor gescheit. Bereit vor gescheit. Wir hatten jetzt, als wir in Wien waren dieses Wochenende, wir kamen mit vielen christlichen Leitern aus Europa zusammen, auch aus Tschechien, aus Polen. Deswegen war das irgendwo so die Mitte ein bisschen. Und wir haben Menschen kennengelernt. Menschen mit Visionen, in Italien 50 Gemeinden zu gründen, in Österreich 70 Gemeinden zu gründen. Und das sind Leute, die, ich sage euch, die für ihre Gemeindegründung, dass neue Kirchen entstehen. Das passiert in Europa. Nein, nicht alle Kirchen werden zugemacht. Nein, Jesus ist nicht auf dem Rückzug. Wir müssen nur hinschauen. Und er wird auch hier nicht auf dem Rückzug sein. Und ich fand das so inspirierend. Ey, dieser eine Leiter da, der in Italien und Österreich Gemeinden gründen will, der hat wirklich genommen, wer auch immer nicht schnell genug weglaufen konnte. Zack, war er Gemeindegründer. Zack, ist er, okay, du kannst 15 Leute, let's go. Du kannst 30 Leute, let's go. Du kannst 100 Leute, Hammer, super, let's go. Und da sind schon, ich glaube, jetzt 15 oder 20 Gemeinden auf jeden Fall entstanden. Also der labert nicht nur, sondern da passiert auch was. Wahnsinn. Hey, diese Haltung wünsche ich mir auch. Und von den Männern habe ich ja schon gesprochen. Letzter Punkt, Adoption. Wir haben gesehen, Attraktion, es ist was Anziehendes da, weil der Himmel in die Erde einbricht, weil der Himmel hereinbricht, weil Jesus auf diese Erde kommt. Dann sehen wir, Glaube reagiert durch Einbruch. Das ist die Aktion. Und als Letztes sehen wir Adoption. Glaube bricht durch. Glaube baut am Ende auch eine Beziehung mit Jesus. Weißt du, Glaube, der nur die Wunder von Jesus abgreifen möchte, aber die Beziehung mit ihm nicht haben möchte, ist, sagen wir mal, nett ausgedrückt unterentwickelt. Denn Jesus, er sucht immer die Beziehung mit uns. Erstaunlicherweise, er tut auch Wunder, selbst wenn er weiß, die Menschen werden sich nicht für ihn öffnen. Gott ist so großzügig. Er ist nicht an Bedingungen geknüpft. Er hat so viele Menschen schon gesegnet und beschenkt und geheilt und verändert. Und das hat gar nichts mit denen gemacht. Aber Jesus gibt es trotzdem. Gott ist großzügig. Aber er will mehr. Und das sieht man an Jesus' Verhalten. Wir haben gesehen in Lukas 5, Jesus hat geheilt, weil die Kraft zu heilen da war. Aber wir sehen in Markus, was wir gelesen haben am Anfang, was Jesus auch getan hat. Er sagte, es heißt, er predigte ihnen das Wort, er sagte ihnen das Wort. Jesus will immer beides. Jesus ist immer Wundermacher und aber auch der, der dir sagt, wie Gottes Reich funktioniert, wofür er steht, dass er der König ist, welches die Werte und Prinzipien von seinem Reich sind, welche Lebensausrichtung er sich wünscht. Jesus möchte wirklich dein Leben regieren. Er bleibt nicht stehen bei den Wundern und bei der tollen Atmosphäre. Er will dir auch das Wort sagen, denn er ist selber das Wort. Bei ihm kommt beides zusammen. Er will beides in deinem Leben schenken. Dann sehen wir, wie Jesus auf das Leid des Gelähmten reagiert. Hey, da wird jemand, der nicht gehen kann, vor Jesus im Wohnzimmer herabgelassen. Und was ist das, was Jesus sagt? Deine Sünden sind dir vergeben. Also den will ich sehen, der irgendwo in der Fußgängerzone jemand auf dem Rollstuhl vorbeifahren sieht und du gehst hin, deine Sünden sind dir vergeben. Also würde ich dir auch nicht empfehlen. Ja, das ist falsch. Jesus darf das tun, weil er ist jemand anders als du am Ende des Tages. Aber wir hören das und denken uns, Jesus, wie unsensibel. Da ist jemand, der leidet unheimlich. Und jetzt gehst du zu ihm hin und beschämst ihn noch und sagst ihm, ja, Sünde ist auch noch da. Willst du ihm vielleicht sogar sagen, du bist nur krank, weil du gesündigt hast? Nö, da geht eigentlich nichts. Nichts in dieser Geschichte weist darauf hin, dass Jesus das sagen will. Es gibt anderswo manchmal diese Zusammenhänge, dass Jesus sagt, hier gibt es wirklich eine konkrete Sünde. Aber hier scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Nein, was Jesus sagen will ist, hey, ich liebe dich viel mehr, als du glaubst. Ich liebe dich genug, um dich zu heilen, aber auch um deine wirkliche Krankheit zu heilen. Nämlich, dass die Beziehung zwischen dir und dem Vater im Himmel zerbrochen ist durch deine eigene Sünde und durch deine Schuld. Weißt du, Jesus ist kein so komischer und moderner Gott. Unsere Gesellschaft ist da, glaube ich, manchmal nicht mehr so gesund. Wir tun so, als ob es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Wir denken, jeder kann so leben, wie er will, solange er nach unseren Maßstäben niemand damit schadet. Und der einzige Maßstab, den wir akzeptieren, ist, dass wir uns selbst treu sind. Der einzige Jesus, den wir akzeptieren wollen, ist einer, der alles bestätigt und alles umarmt und alles gut findet. Aber wiederum, diesen Jesus gibt es aber nicht. Den hat es auch nie gegeben. Jesus will immer tiefer gehen, als nur oberflächlich uns irgendwas zu schenken. Er will den ganzen Weg mit uns gehen. Den ganzen Weg mit uns gehen. Und wir sehen das auch in der Anrede diesem Gelähmten gegenüber. Er sagt ihm nämlich, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist etwas ganz Interessantes. Ich habe am Anfang gesagt, Jesus war in Kapernaum. Wir wissen aus Matthäus 4, dass Jesus zu dieser Zeit schon umgezogen war nach Nazareth, nach Kapernaum. Es heißt nämlich auch in Matthäus 9, dieselbe Geschichte wiederum, er kam in seine Stadt. Und wenn wir hier lesen, er war in einem Haus, dann war er vermutlich in seinem Haus. Also die haben nicht irgendein Haus abgedeckt, sondern Jesus' eigene Hütte. Und die Reaktion von Jesus ist, dass er diesen Gelähmten anspricht und sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Mit anderen Worten, jetzt bist du schon in mein Haus eingebrochen. Ich sag dir herzlich willkommen. Ich habe mich mehr nach dir gesehnt, als du dich nach mir gesehnt hast. Ich kann mir mehr Beziehungen mit dir vorstellen, als du dir jemals vorstellen kannst. Du sollst Teil meines Hauses sein, Teil des Hauses Gottes sein, Teil meiner Familie sein. Du sollst zu mir gehören. Ich will viel mehr von dir. Und dann heilt er ihn erst und sagt ihm, steh auf, geh nach Hause, starte in ein neues Leben. Attraktion, der Himmel bricht herein. Aktion, Glaube bricht ein. Adoption, wir brechen durch und werden Teil der Familie Gottes. Wir wollen uns jetzt noch Zeit nehmen, zu reagieren auf das, was wir gehört haben. Die Attraktion ist da, Jesus selbst. Und wir wollen so ermutigen, dass ihr jetzt kommt und einfach diesen Jesus sucht. An deinem Platz, wo du bist, fang an, dich nach Jesus auszustrecken. Wenn gleich unsere Gebetshelfer hier links stehen werden und du hast dein Anliegen, zöger nicht, sondern fang an, zu Menschen zu gehen und mit dir beten zu lassen. Der Himmel ist hereingebrochen durch Jesus. Fang du an, einzubrechen durch deinen Glauben. Fang du an, das Dach abzudecken, was möglicherweise noch zwischen dir und Jesus steht. Geh du nicht nach Hause, ohne dass er dir begegnen kann.